Mein Name ist Thomas Berg und nunmehr seit über 2 Jahrzehnten Sommelier aus Leidenschaft. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich derjenige sein darf, der den Prolog zum heutigen Podcast aufsprechen darf. Das Thema wird gleich sein, die Sektkellerei Schlumberger, die älteste Sektkellerei Österreich, deren Sekte ich schon seit meinem ersten Besuch im Jahre 2003 sehr abfeiere und sie auch regelmäßig auf meiner Weinkarte habe, um sie meinen Gästen nicht vorzuenthalten. Die Sekte zeigen eine ganz klare Präsenz und Qualität im Glas, die beeindruckt und fasziniert vom ersten Schluck an. Mein absoluter Lieblingssekt zurzeit ist der 2018er Chardonnay Reserve. Er reift für über 35 Monate in der Flasche und ist nicht nur ein idealer Speisenbegleiter, sondern auch solo oder zum Aperitif zu trinken. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei einem weinreichen und weinseligen Podcast. Viel Spaß, euer Thomas.
Herzlich willkommen zu Sommelier on Tour. Und ich muss dir gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist eine Premiere. Es ist die erste Folge des Formats Sommelier on Tour. Die erste Folge, also sozusagen der Auftakt. Und da würde ich dir ganz gerne erklären, warum es dieses Format gibt und was dieses Format so besonders macht. Also Ursprung ist unser, wenn man so möchte, Ur-Podcast. Der heißt Sommelier. Und da versuchen wir, die interessantesten Weinkellner und Weinkellnerinnen unserer Zeit zu porträtieren, zu interviewen, mehr oder weniger diese zu Wort kommen zu lassen. Und das ist recht erfolgreich. Und da ein solches Format sehr aufwendig von der Produktion ist, also es sind so pro Monat zwischen 200 bis 300 Stunden, die das Ganze beansprucht, bin ich super dankbar dafür, dass ich einen Hauptpartner, einen Begleiter, einen Unterstützer habe, nämlich die Schlumberger Gruppe. Zu der gehören die Handelshäuser Consiovini, Schlumberger, Segnitz und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Das erwähne ich auch in jeder Folge Sommelier, weil es mir ganz, ganz wichtig ist, dass jemand gibt, der die Branche, die Idee Sommelier einfach so wunderbar unterstützt. Und somit platzieren wir innerhalb dieser Episoden immer so kleine, eigentlich sind es keine kleinen, es sind recht umfangreiche Werbepodcasts. Also es sind immer 5-Minuten-Slots, wo wir ein Weingut, wo wir einen Wein vorstellen und somit Weingüter aus der Schlumberger Gruppe präsentieren. Und das fand der ein oder andere so richtig interessant und richtig gut und hat uns gebeten, das ein wenig ausführlicher zu gestalten. Also diese Weingüter, die ja zu den Besten der Welt gehören, einfach mehr Raum zu geben. Und daraus entstand dieser Gedanke, die Weingüter der Schlumberger Gruppe aus Sommelier-Sicht darzustellen, zu porträtieren. Und somit kam der Gedanke für Sommelier on Tour. Und da sind wir. Und egal, wo du uns hörst, ob auf Apple Podcast, auf Spotify, auf Deezer, auf RTL Plus, auf YouTube, wo auch immer. Also wir sind eigentlich auf nahezu allen Plattformen vertreten. Wirst du uns an jedem Dienstag mit einer neuen Folge erleben und hoffentlich begrüßen dürfen. Also, heute Stand 2. September. Ab heute geht's los. Dienstag. Und ab jetzt jeden Dienstag eine neue Folge Sommelier on Tour. Und wir haben uns das folgendermaßen überlegt, dass wir das teilen, dass wir ein Weingut über 2 Wochen präsentieren. In der ersten Woche haben wir es featured. Das ist sowas wie die Vorbereitung, die aber nicht irgendwie die kurze Version vom Großen ist, sondern eine ganz eigene Sparte darstellt. Da möchten wir das Weingut vorstellen, möchten die wesentlichen Fakten zu dem Weingut vermitteln und möchten den Protagonisten, also meinen Interviewpartner, erstmal zu Wort kommen lassen. Noch nicht so ausführlich wie in der zweiten Woche, aber mit sehr punktierten und ich hoffe sehr informativen Fragen. Das Ganze soll ideal so zwischen 30 und 45 Minuten dauern und somit snackable, also ganz, ganz leicht zu konsumieren sein. Und nebenher bekommt man ganz viele Informationen über das Weingut und über den Produzenten, vor allen Dingen über die, ich möchte fast sagen, Hauptperson in diesem Weingut vermittelt. Wir haben uns nämlich auch vorgenommen, als Gesprächspartner nicht vielleicht immer den Besitzer zu nehmen, sondern die Person, die das Weingut maßgeblich prägt. Das kann natürlich der Besitzer des Weingutes sein, ohne Frage. Es kann aber vielleicht sogar ein Investor sein. Es kann manchmal der Kellermeister sein. Es kann vielleicht sogar der Hauptvertriebler sein will, der sich halt ganz intensiv mit den Gegebenheiten des Weingutes auseinandersetzt. Also die für uns maßgebliche Person des Weingutes haben wir ans Mikro gebeten. Und in der zweiten Woche dann gibt es das ausführlichere Gespräch. Das wird dann wahrscheinlich so zwischen 45 und 90 Minuten dauern. Ich kann mir vorstellen, dass du dich fragst, warum splitten die das denn? Warum machen die das nicht in einem? Ich kann mir doch selber aussuchen, wann ich was hören möchte. Und unsere ursprüngliche Podcast-Variante, also Sommelier, der Podcast, wo wir die interessantesten Weinkellner aus Deutschland ans Mikro bitten und der immer freitags veröffentlicht wird, und das bleibt natürlich so, dauert teilweise recht lange. Also zwischen, die Regelfolgen gehen zwischen 2 und 3 Stunden, teilweise hatten wir 5, 6 Stunden. Eine Folge ging sogar fast 9 Stunden, wobei wir, glaube ich, 2 Stunden wegschneiden mussten, weil wir am Schluss so betrunken waren. Wie auch immer, was ich damit sagen möchte, ist, dass wir versuchen, auf die Anregungen, die wir von dir, von euch bekommen, zu reagieren und einfach noch besser zu werden. Um nicht wieder ein 3, 4, 5 Stunden Format zu präsentieren, sondern das für euch perfekt aufteilen. Wenn ihr Anregungen, wenn ihr Wünsche, wenn ihr Gedanken habt, zögert nicht, uns diese wissen zu lassen. Egal per E-Mail unter silvio@sommelier.website oder auf unseren Social Media Kanälen. Ich würde mich super freuen, von dir zu hören. Weil das gibt dem Ganzen für mich nochmal einen gewissen Mehrwert, wenn ich einfach höre, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Was ihr besonders spannend findet, vielleicht sogar welches Weingut aus der Schlumbecker-Gruppe euch besonders interessiert. Ich habe mittlerweile 10 Weingüter aufgenommen und das für mich Interessante und Spannende war, dass eben nicht nur die großen Namen wie Beyond Desert, die ganz großen Geschichten haben, sondern manchmal auch die etwas unbekannteren Weingüter richtig viel Tiefe mit auf den Weg geben. Aber lasst euch überraschen. Ab heute geht's mit Schlumbecker los, nächste Woche geht's mit Schlumbecker weiter. Und ich hoffe, dass euch dieses neue Format richtig viel Spaß macht und dass du richtig viel Freude beim Zuhören hast. Herzlich willkommen beim Featured von Sommelier on Tour, dem Podcast, bei dem wir die ganz besonderen Weingüter der Schlumbecker Gruppe porträtieren, interviewen, einfach dir vorstellen möchten. Und wir beginnen diese Woche mit keinem Geringeren als der Sektkellerei Schlumbecker aus Wien und haben dort die Kellermeisterin. Wie hat sie der Falstaff genannt? Die First Lady für Sekt Austria, Orojudi, zu Gast und im Gespräch. Lass dich überraschen, mit wie viel Tiefsinn, mit wie viel Leidenschaft Oro den Sekt als solches betrachtet und mit wie viel Professionalität sie es schafft, außergewöhnliche Produkte nicht nur zu kreieren, zu inszenieren, sondern zu produzieren. Definitiv keine leichte Aufgabe, da Schlumbecker der Vater des Sektes in Österreich ist. 1842 von Robert Alwin Schlumbecker, der aus Stuttgart stammt und der sein Handwerk in Reims, also in der Champagne, bei Ruinart gelernt hat und die Methode traditionell mit nach Österreich gebracht hat und somit den Grundstein gelegt hat für die traditionelle Flaschengärung, für den hochklassigen, für den qualitativen Sekt in Österreich. Und obgleich die Sekte großartig sind und das seit einer langen Zeit und für eine lange Zeit, steht der Name Robert Alwin Schlumbecker für so viel mehr in der österreichischen Weinkultur. Er führte Rebsorten wie Cabernet Sauvignon und Merlot in Österreich ein und pflanzte diese das erste Mal 1850. Unter seinem Namen entsteht 1859 im Prinzip die erste Weinmarke Österreichs, die Marke Goldeck. Und 1862 wird der Sparkling Vösslauer. Das Unternehmen wurde damals in Bad Vösslau in Niederösterreich gegründet. Also der Sparkling Vösslauer wird auf der Londoner Weltausstellung präsentiert und gefeiert und erscheint sogar auf der Weinkarte von Queen Victoria. Selbstverständlich wird er zum KUK-Hoflieferanten und steht seitdem für eine ganz eigene Definition, nicht nur von Sektqualität. Kurz für die Statistik ein paar historische Daten. Über 4 Generationen hinweg bleibt das Unternehmen in Familienbesitz, geht 1973 an die Underberg-Gruppe, 1986 erfolgt der Börsengang und seit 2014 gehört Schlumbecker mehrheitlich zur Marussia Beverage Group. Okay, wenn wir gerade bei Daten, Zahlen, Fakten sind, denn wir versuchen eigentlich auch in diesem Format so viel wie möglich zu präsentieren, so viel wie möglich Wissen neben den Emotionen zu vermitteln, ein bisschen was Technisches. Circa 150 Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, dass die circa 1 Million Flaschen Jahresproduktion produziert, verpackt und eben vertrieben werden. Und der Exportanteil liegt jetzt im Augenblick schon bei 40%. Ziel des Unternehmens ist es, 50% zu erreichen. Also, dass jede zweite Flasche Schaumwein aus diesem Haus außerhalb von Österreich verkauft wird. Also gibt es ein großartigeres Sprachrohr für österreichischen Sekt als Schlumbecker? Was Schlumberger auszeichnet, ist, dass sie ausschließlich österreichische Trauben verwenden. Diese kommen von 350 Vertragswinzern, vornehmlich aus dem Weinviertel und dort aus Poisdorf und aus dem nördlichen Burgenland, insbesondere aus Andau. Das, was Schlumberger, oder um genau zu sein, was Oroje D an Poisdorf reizt, ist dieses außergewöhnliche pannonische Klima, das in Poisdorf vergleichsweise kühl ausgeprägt ist. Sprich, trocken, windig, markante Temperaturunterschiede, was gerade für die Produktion von Grundwein für Sekt enorm wichtig ist. Und natürlich die Böden, mit Lös, mit Lehm, mit ihren kalkhaltigen Untergründen. Das Weinviertel liefert hauptsächlich Grüner, Veltliner und Welschriesling. Und auf der anderen Seite haben wir, und das spricht für die Balance, nicht nur in den Weinen im Weingut, sondern in der gesamten Philosophie, haben wir die wohl wärmste Gemeinde Österreichs, Andau, im nördlichen Burgenland. Sehr, sehr heiße Sommer, trockene Vegetationsperioden, deutliche pannonische Prägung, also ideal für rote Grundweine wie Pinot Noir, Zweigel, St. Laurent, Blaufränkisch. Und obgleich Schlumberger seit, ja eigentlich 1842, als Sinnbild für die Sektkultur in Österreich zu sehen ist, engagieren sie sich gerade die letzten 10, 15 Jahre wahnsinnig für ein neues Sektbewusstsein. Führten 2010 den Tag des österreichischen Sektes als Brancheninitiative ein und sind einer der Hauptinitiatoren der neu definierten Sekt Austria Qualitätspyramide, die sich unterteilt in Klassik mit mindestens 9 Monate Hefelager, Reserve mit mindestens 18 Monate Hefelager und große Reserve mit mindestens 36 Monaten Hefelager. Und abschließend, bevor ich mich auf Oroje D, auf die Kellermeisterin dieses großartigen Sektgutes freue, darf ich noch den letzten Meilenstein dieses Weingutes erwähnen. Denn die gesamte Produktion wurde von 2023 bis jetzt abschließend 2025 nach Mühlendorf im Burgenland verlagert. Wien bleibt Verwaltungssitz und Standort der Kellerwelten, die man als Sektliebhaber mindestens einmal im Leben gesehen haben muss und wo ich sie getroffen habe. Von der Sektkellerei Schlumberger. Herzlich willkommen, liebe Oroje D. Und da brennt mir natürlich direkt eine Frage auf der Zunge. Über welche Frage freust du dich besonders, wenn sie dir von einem Sommelier gestellt wird?
Ich spreche immer sehr gerne mit den Sommelier, weil grundsätzlich sie erklären meine Produkte zu weiteren Publikum, die Konsument. Und ich hätte immer gern, wenn ein Sommelier mir fragt, was ist die Geschichte, was steckt sich hinter diese Produkt, deine Sekt, diese Reserve zum Beispiel, weil so kann ich auch erklären, was ich ein paar Jahre vorher gedacht habe, zum Beispiel wenn wir jetzt verkosten, die große Reserve 17, was steckt sich im Herstellungsprozess? Und ich liebe gern, wenn die Sommelier sehr neugierig sind und suchen, okay, was war deine Grundidee, warum diese Trauben, warum Holz oder, ja, ist, für mich, ich liebe wirklich das, ja, wenn sie wirklich die Produkt wollen, verstehen wollen.
Und wie intensiv soll ein Sommelier nachfragen? Also wie interessant ist es bis zu einer gewissen Ebene? Soll er rein nach den Trauben fragen, nach den Herkünften, nach den Lagen, nach der Verarbeitungsart, nach der Hefelagerzeit oder gar bis in den Laborbereich und fragen, was hat man dort im Labor machen müssen, retten können? Wie hat man den Wein begleiten dürfen? Oder ist das dann manchmal zu speziell und dann hast du das Gefühl, er versteht es ohnehin nicht?
Nee, mehr Frage es gibt, besser auch finde ich das gut. Ich sage immer, in meiner Keller, alle Türen sind offen. Es gibt kein Secret. Es gibt keine falsche Frage. Wenn die Frage interessant ist, bedeutet für mich Hefe, Schönung, Riede, Parzelle, Traubensorte, ist alles ist interessant für der Sommelier, für die Kunde. Eine uninteressante Frage, aber ist nicht direkt verbunden mit die Sommelier, auch andere Kunde fragen das, ist zum Beispiel, wie genau ist die Dosage? Und dann frage ich immer, okay, was hätten Sie besser, 7 Gramm oder 7,2 Gramm? Und wie machen Sie die Unterschied? für mich die Werte, ich probiere und verkoste wirklich oft pro Woche, pro Monat verschiedene Schaumwein, unsere Produkte, Stillwein auch. Und selbst kann ich die Unterschiede nicht machen zwischen 2,0 und 2,2 Restzucker zum Beispiel, weil so genau ist die Mund nicht. Was interessant ist, wie schaut die Zucker aus? Wie ist das balanciert mit Säure, mit Frische von Wein? Oft ein Wein mit 7 Gramm Zucker kann zu süß sein, wenn die Säure nicht zusammenpasst. Und ja, so, ich weiß, dass oft die Konsument, Sommelier, liebe Werte, ja, ich dosiere mit so viel Zucker, die Säure ist so hoch oder so niedrig. Aber im Endeffekt, was wichtig ist, wie der Wein im Mund ist, wie er schmeckt und wie balanciert er ist.
Es gibt ja kaum einen Kellermeister, eine Kellermeisterin, die so viel Erfahrung hat wie du, also die auch so viele verschiedene Betriebe gesehen hat, weil du ja 16 Jahre auch andere Betriebe in Asien, Europa beraten hast. Sind die Geschmäcker allgemein unterschiedlich oder kann man sagen, es gibt den österreichischen, den deutschen Geschmack oder ist ein Sekt ein Sekt?
Es gibt Sekt und Sekt und dann gibt es die Geschmack von Länder. Vielleicht durch die Geschichte von jeder Länder gibt es schon Präferenz für Sekt, die süßer sind. Die in Österreich war oft lang und Deutschland die trocken oder extra trocken am meisten bekannt und gekauft. Aber auch werde ich sagen, abhängig jetzt von die neue Generation, die Zucker geht runter, die Dosage, wir gehen immer mehr in Richtung Brüt, extra Brüt. Und ja, man bemerkt schon Änderungen mehr von Generation abhängig, ja.
Und es ist ja dann eben auch ein gewisser Trend, dass es in Richtung Brüt Natur geht, dass es in Richtung extra Brüt geht. Sicher hast du das wahrscheinlich auch in deiner Karriere mit deiner Erfahrung erlebt. Ist das jetzt der Höhepunkt von dem Trend, dass man es über den Geschmack versucht zu definieren? Oder ist da schon ein neuer Trend zu verspüren? Ihr schaut ja auch immer 2, 3, 4, 5 Jahre im Voraus, weil die Sektproduktion ja nicht innerhalb eines Jahres abgeschlossen ist. Was ist der aktuelle Trend für euch?
Die aktuelle Trend ist wirklich für uns die Rosé. Rosé und wenige Dosage im fertigen Produkt. Seit ich jetzt in Österreich bin, seit der Jahrgang 2022, arbeite ich wirklich mit weniger Dosage in unserem fertigen Produkt. Ich bin am meisten unter 10 Gramm pro Liter Restzucker oder Dosage. Auch weil für mich ist wichtig, auch durch meine Ausbildung und die Klima auch in Österreich, die perfekte Reife von den Trauben zu kriegen. Und ich bin wirklich oft und lang während Sommer im Weingarten, um die Trauben zu verkosten und die richtige Lesezeitpunkt zu finden. Und was ist für mich die perfekte Reife für Sekt, ist immer wieder die Balance zwischen Säure und Zucker. Und wenn ich im Weingarten bin, denke ich schon zu meinem nächsten Assemblage oder wie kann ich dann in Zukunft diese Wein dosieren. Und sicher die Extra-Brüt, Ultra-Brüt-Dosage ist jetzt ein Trend, weil dieser Trend war auch von die Önologe oder die Kellermeister, Kellermeisterin vorher oder früher gedacht. Klimawandelung, reife Trauben, braucht man auch dann weniger Zucker in Dosage, weil der Wein viel mehr balanciert ist. Und ja, langsam hat die Önologen dieser Trend auf den Markt gebracht, ja.
Das ist aber auch eine richtige Herausforderung. Also wenn man die Trauben zum Lesezeitpunkt probiert, wenn sie für einen Sekt gelesen werden. Also normalerweise werden Trauben ja September, Oktober gelesen. Ihr lest sie ja schon teilweise im August, also ja. Mitte, Ende August. Und da sind sie natürlich ganz anders reif, mit ganz anderen Säurewerten, was Schmerzen teilweise sind, oder?
ist immer ein wichtiger Zeitraum für mich, die Lese, weil ich probiere die Trauben, jede Riede, jede Rebsorte, um wirklich die genau Zeitpunkt zu finden. Und es spielt jetzt mit die letzten Jahrgang, die oft sehr warm waren. Es spielt sich mit 2, 3 Tage Unterschied von die Reife für die Trauben, bedeutet noch diese grüne Schale, zu knackige Schale von Weißburgunder zum Beispiel oder Chardonnay. Und dann 2 Tage später ist die perfekt reife für Sekt. Und ja, ist ein bisschen früher als für Stillwein, das ist schon klar. Aber dann ist für mich wichtig, auch das zu erklären zu die Sommelier, dass unreif für Stillwein, man spricht von unreif, aber ist trotzdem reif für Sekt. Ohne diese grüne Noten von ja, dicke Schale und ist wirklich, aber die Zeitraum ist sehr, sehr kurz, um die Lese zu schaffen, ja.
Darf ich fragen, wie du an die Trauben herangehst? Also versuchst du das Jahr zu interpretieren und siehst die Vegetationsphase und die physiologische Reife der Trauben und versuchst das im Sekt zu spiegeln? Oder hast du einen Geschmack im Mund und suchst die richtigen Trauben für den Geschmack, damit es immer ein Schlumberger Sekt ist?
Gute, danke für die Frage, ist sehr interessant. Ich werde 2 Antworten geben. Zum Beispiel für unsere Rosé Brut, die jetzt ohne Jahrgang ist. Ich suche nicht unbedingt eine Interpretation von die Jahrgang für unsere Kunde. Bedeutet, ich werde schon die Charakteristik oder die Spezifikation von Jahrgang bei mir im Kopf halten für die Assemblage zum Beispiel. Wenn die Pinot oder die Zweigelt zu reif ist, dann werde ich ein bisschen weniger Zweigelt im fertigen Blend benutzen, um sicher zu sein, dass mein Rosé-Brut immer gleich ist, unabhängig von Jahrgang. Und für unsere Kategorie Reserve oder große Reserve, wo die Jahrgang auf die Flasche steht, ja, sicher suche ich wirklich eine Interpretation von Jahrgang.
Was möchtest du, was Sektliebhaber oder Sommiers über deine Sekte sagen?
Dass sie in jeder Flasche von Schlumberger ein Teil von meiner Philosophie finden. Ich bin oft, fragt man zu mir, welche Sekt oder welche Flasche trinkst du am besten von die Gesamtrange. Ist wirklich abhängig von, ich liebe alle von meinen Kindern. Ich sehe wirklich so, dass ja, mit Freunden oder während ein Abendessen trinke ich nicht unbedingt alle oder in dieselben Moment, aber für mich wichtig ist, jede Flasche ist, es gibt keine bessere oder, das ist schwer zu erklären in Deutsch, es gibt keine bessere oder mindeste Qualität bei uns, weil für mich ein Brut soll so gut sein in seiner Kategorie im Vergleich ein großer Reserve. Oft sagt man, okay, die große Reserve ist die Spitze von den Pyramiden, ist die beste Produkt. Ja, klar, ist schon ein von unserer beste Produkt, weil die Trauben ist nur Chardonnay, die ganze Erstellung ist ganz gedacht, um ein exzellent oder ein Top-Niveau Sekt zu produzieren. Im Gegenteil, unsere Sparkling, die Flagship von Schlumberger, ist auch so gut, soll auch so gut sein in seiner Kategorie, bedeutet ein frisch, eleganter Sekt zu genießen mit Freund und ja, ist auch dieselbe, ich arbeite wirklich jedem Most wie ein oder in Richtung großer Reserve. Es gibt keine schlechte oder wenigste Qualität, die ich benutze für unsere Eingangprodukt zum Beispiel. Für mich ist wirklich alle Produkt, alle Flasche sind, sollen so gut sein wie möglich und es gibt keine schlechte Sekt, ja. Ist wirklich meine Philosophie im Haus.
Und welchen Sekt sollte ich probieren, wenn ich deine Philosophie kennenlernen möchte?
Kann man vielleicht mit dem Rosé anfangen? Die Brut, die ganz klassik, die erste Stufe von Sektpyramide in Österreich. Weil ich finde, diese war wirklich gedacht, wenn in 22, wenn ich im Haus gekommen bin. Rosé war ein Trend in Österreich. Es hat wirklich damals angefangen, seit ein paar Jahren. Aber was oder wie war denn die Sekt? War es ein Rosé oder wie soll es schmecken? Was ist genau die Charakteristik von einem Sekt Rosé? Und für mich war das Bild ganz klar. Die Rosé ist nicht nur, Entschuldigung für dieses schlechte Wort, aber ist nicht nur ein gefärbter Weißwein. Rosé soll man auch im Sekt die Aromen von roten Trauben schmecken, niesen, die rote Beere. Und ich liebe wirklich die Rosé, wenn sie in Himbeere-Richtung gehen. Und dann, ich versuche immer auch in meiner Rosé jetzt die Struktur von Rotwein zu halten. Ich spreche persönlich oft auch für Sekt von Tannin, weil in Weißwein oder weiße Sekt oder Rosé-Sekt und grundsätzlich in die Trauben gibt es immer Tannin, nicht so extrem und nicht so intensiv als in Rotwein, das ist schon klar, aber Tannin ist schon wichtig während der Verkostung und es bringt Struktur auch im Sekt und ich finde, es ist ein dritter Teil von die Verkostung im Mund. Säure, süß, bitter und Tannin ist wirklich alles zusammen, ja. Aber kann man verkosten.
Für den Rosé, ja. Was für ein Glas würdest du nehmen?
Ich wollte dann direkt zu dir sagen, im Haus eher, wir verkosten alle Sekt im Weißweinglas. Mhm. Dann wirklich wir benutzen schon auch manchmal die Flüte, aber ich finde die Größe und die Überfläche von
Die
Oberfläche von Weißweinglas lass auch diese Zeit für Sekt, für mehr Öffnung. Es sammelt trotzdem die Aromen nach oben. Aber ich finde die gute Ratio für die Verkostung. Man sieht die Kohlensäure und die Perlage schaut gut aus, auch im Weinglas. Aber für Aromen und für die Lüftung von Sekt passt es gut, ja. Ja, Entschuldigung, ich mache nur die Flasche auf. Es wird vielleicht die Kork wieder knallen. Okay. Entschuldigung, ja.
Magst du es, wenn die Korken knallen oder findest du es nicht schön? Weil es ist ja also es ist stark diskutiert. Es gibt Menschen, die sagen, hey, wir haben so viel Engagement gehabt, die Perlen in die Flasche zu bekommen, dann soll der Korken auch knallen. Oder manche sagen, es geht so viel Kohlensäure verloren, es ist unhöflich. Ursprünglich kommt es, glaube ich, aus der Servicekultur, dass man niemand erschrecken wollte.
Ja.
Und deswegen eher versucht hat, service-like sehr dezent zu agieren. Und ein knallender Korken wäre dann zu aufdringlich gewesen. Magst du es als Sektproduzentin, hörst du gerne Korken knallen oder eher weniger?
Ich höre immer gut Kork knallen, weil es bedeutet, dass die Leute herum mich trinken Sekt. Dann ist immer positiv. Nee, sicher es. Ich glaube, ein Sekt und Wein in general ist ein Produkt, Wann trinkt man Sekt oder Wein, wenn man mit Freunden sind oder mit Familie oder in ein Wohlmoment, wo die Leute froh sind in generell? Und was schöner ist als ein Kork, der knallt mit Freunden oder während ein guter Moment. Ich finde das ganz schön. Sicher, wenn wir in ein, zwei, drei Sterne Michelin sitze, ist auch es Korkknallen ist die Atmosphäre passt nicht zusammen, dann ich glaube, es ist schon einfacher oder das langsam zu aufmachen und nicht so einen stark Lärm oder zu haben. Ist immer, ich bin jemand, der sehr balanciert ist und es gibt nicht nur ein Lösung oder ein Weg, um eine Flasche zu öffnen. Ja, wichtig ist, dass wir starten mit einem Kork, fängt die Reise an mit der Verkostung.
Aber aus technischen Gründen gibt es kein gut oder schlecht, dass der Korken knallt, sondern
Nee,
das
nee,
ist
nee, nee.
egal.
Er verliert nicht mehr oder weniger Druck. Dann die ist wirklich nur, wie kalt ist die Flasche und dann ist wirklich Physikerregelungen, die Auslösung von CO2 macht. Aber die Weg, wie schnell oder wie Lärm macht, wie viel Lärm macht dem Kork, hat keinen Einfluss auf die Perlage oder die Schaum.
Gab es schon mal den Gedanken an einen alternativen Verschluss, ähnlich wie beim Wein, dass man auf Schraubverschluss zum Beispiel wechselt? Weil ich habe noch nie hochwertigen Schaumwein mit Schraubverschluss gesehen. Gibt es da eine Entwicklung? Gibt es da einen Trend oder ist das ein absolutes No-Go?
Bis jetzt ist ein absolut No-Go auch für technische Gründe, weil ein Sekt oder Schaumwein, der die zweite Gärung in Flasche macht, hat viel Druck im Flasche. Man spricht von 6,5 Bar Druck im Flasche, bedeutet dreimal die Reife Druck, dreimal die Reife, nee, dreimal die Druck, die wir in Reife finden. Dann ist schon die Flasche soll schon stark genug, um diesen Druck zu halten. Und auch es geht auch dann im Kork und Agraff. Die ist bis jetzt die einzige Kombination, der die Druck hält für Schaumwein. Frisante findet man mit Drehverschluss zum Beispiel, aber Frisante ist die Druck zweimal wenig als im Einsekt, ja. Dann ist wirklich für technische Gründe, ja.
Also ich finde die erste Nase großartig. Was mich da sehr dran fasziniert, ist diese Kombination aus so ganz leicht floralen Aromen und nicht so dieses schwere Rose, sondern so ganz feine Veilchenaromen und so Blütenaromen. Auch nicht so dieses dichtblumige und dann so wenig Hibiskus. Aber nicht so diese Säurelastigkeit, dieses Saure, sondern dieses verführerische, saftige, beerige. Und wenn es in diese beerige Richtung geht, dann habe ich diese wilden Erdbeeren, also nicht die saftigen, süßen Erdbeeren, sondern dieses ganz klare, feine.
Dieser wilde, ja. Nee, ist für mich wichtig, wirklich komplexe Sekt und Nase zu bekommen, weil ein Sekt mit die zweite Gärung soll diese Komplexität bringen. Und wenn ich sage, ich verkoste die Trauben in Weingarten, ich vorbereite schon im Kopf, wie wird mein Blend sein. Zum Beispiel diese, dann ist ein Jahrgang oder die Hauptmenge von dieser Rosé ist Jahrgang 22, sehr warmer Jahrgang in Österreich. Kurz vor der Ernte war es wochenlang mit 30 Grad Celsius draußen. Dann für die Rosé, das Risiko war zu reife Trauben zu lesen. Und dann war ich im Weingarten, habe ich die Zweigelt, weil vorher war es immer ein Cuvée oder ein Assemblage von Zweigelt, Saint-Laurent und Pinot Noir. Und für mich im Weingarten habe ich mir gedacht, nee, diese sind jetzt ein bisschen zu fruchtig, saftig schon, aber mehr in Richtung Erdbeere. Und zu ist vielleicht komisch, dass ich das sage, aber war zu fruchtig für meine Meinung nach. Und dann habe ich eine ganz bekannte Rebsorte von Österreich im nächsten Weingarten verkostet und das war das Blaufränkisch. Ich probiere die Trauben bei einem von meinen Winzer und sage, oh, diese Blaufränkisch will ich jetzt für diesen Jahrgang, weil er war so, noch so frisch, diese Blumennote, die Struktur im Mund. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme, es wird ein Teil von die Trauben sein, von Blend dann. Und ich erinnere mich, die Mitarbeiter von meinem Team im Keller haben mir gesagt, nee, wir arbeiten nie mit Blaufränkisch, ist ganz, ist nicht ein Teil von unserer Blend. Und ich habe gedacht, okay, nee, machen wir das langsam. Wir schauen, wie es geht, bis die Zeit, wo alle Sektgrundwein assembliert sind oder küvettiert sind. Habe verschiedene Tests gemacht und dann habe ich mein Team mit mir genommen, ein Blind-Testing. Und wir haben dann die verschiedenen Möglichkeiten verkostet. Und alle waren 100%. Diese Cuvée soll man jetzt abfüllen. Und glücklich, es war die Cuvée auch mit dieser 14-13% von Blaufränkisch. Und ist wirklich die erste große Umsetzung, dass ich, oder Philosophie auch, dass ich jetzt bringe im Haus. Wir machen nicht ein Blend, weil es immer, oder ein Assemblage, weil es immer so war. Nee, man soll auch denken, wie soll es schmecken am Ende? Wie ist der Jahrgang? Und ja, ich finde, diese Komplexität kommt wirklich von dieser kleine Teil von Blaufränkisch.
Und ich mag den Nachgeschmack. Also er bleibt unglaublich lange auf der Zunge, getragen von einer ganz, ganz feinen Säure. Und dieses Spiel zwischen Kohlensäure und einer ganz leichten Tanninkultur. Und es macht Appetit, es ist nicht schwer. Was ich sehr, sehr erstaunlich finde, ist, dass der trotz des warmen Jahrgangs und trotz auch teilweise dieser gehaltvollen Rebsorten nur 12 Volumenprozent hat.
Ja, Lesezeitpunkt ist wirklich für mich ist der wichtigste Punkt und das kommt wirklich auf mein oder von meiner Ausbildung. Ich sage oft 90% von Qualität von einem Wein passiert in Weingarten. Und dann wann wird die Trauben gelesen und, aber ist oft so einfach zu erklären, wir essen auch nur Obst, die reif genug sind, und wir probieren immer die schönste Obst zu nehmen, um eine Torte zu machen oder ja, ist. Ich suche wirklich die Trauben, die schönsten Trauben zu arbeiten und dann wird es, soll ich sagen, ganz einfach dann im Kellerei. Aber diese Balance ja zwischen die Säure, Tannin, kommt wirklich von die Lesezeit und ja, wie die Produkt dann im Keller gearbeitet wird, ja, um das zu schützen.
Wenn du sagst, die Trauben sind absolut perfekt, das sind manchmal ein, zwei Tage, wenn du empfindest, während du sie verkostest, sie sind perfekt, wie lange hält diese Phase an? Also bis sie überreif werden oder bis sie zu weinig werden oder zu reif werden, ist das ein Tag? Sind das zwei Tage? Sind das zwei Stunden? Ist das eine Woche?
Nee, ich gucke oft die Weather-Prognose,
ja?
Während der Ernte. Ein gutes Beispiel war letztes Jahr in den Jahrgang 24. Wir planen immer oder wir fangen oft an mit Chardonnay, weil die Reife, gute Reife kommt ein bisschen vorher für Chardonnay oder ist die erste in unserem Plan oft. Und letztes Jahr war es wirklich so, in kurze Zeit, wirklich die Woche vor die geplante Lese, war es warm. Und dann habe ich gesehen, dass die Weißburgunder sehr schnell geht. Die Zuckerkonzentration im Trauben war immer größer. In 2 Tagen hat man wirklich viel mehr Zucker in die Trauben gehabt. Und dann habe ich gesagt, nee, bitte, wir fangen jetzt an. Und jetzt, dann war es 3 Tage nach die Analyse und die Verkostung von Trauben. Und dann habe ich gesagt, nee, wir lassen Chardonnay auf die Seite, weil Chardonnay hält ein bisschen länger die Sonne im Vergleich mit Weißburgunder. Weißburgunder geht man direkt mehr in Richtung Exotikfrucht, Ananas und Exotik, auch Aprikot. Und ich weiß, dass in mein Blend in Kombination mit meiner Chardonnay und meine Weltschriesling brauche ich ein, und ich versuche auch das, ein Weißburgunder, der mehr blumig ist. Und dann, ja, plötzlich hat man gesagt, nee, bitte, wir lesen nicht die Chardonnay, wir gehen auf die Weißburgunder. Und ja, man soll flexibel sein während die Lese.
Es ist ja eine starke Veränderung im Augenblick. Das hört man von vielen, Sache Klimaveränderungen etc. Aber wo siehst du selber den Weinbau im Allgemeinen in 10, 20, 30 Jahren? Und wo siehst du das Haus Schlumberger in 10, 20, 30 Jahren?
Im Allgemeinen, die Weinbranche ist wirklich ein Teil von unserer Geschichte. Ich meine, wir wissen alle, dass die Weinkonsum zurückgeht. Ist schon man soll auch schon realistisch sein. Aber ist trotzdem ein Teil von unserer Menschgeschichte. Wie kann man die Moselle ohne Weingarten sehen, oder Steiermark oder Weinviertel in Österreich ohne Weingarten sehen, ist unmöglich. So viele Leute arbeiten herum. Es ist wirklich ein Teil von unserer, wie sagt man das, Landscape und von die DNA von ein Land oder von einer Region. Dann, ich bin sicher, dass die Weinkonsum stabil wird in Zukunft. Es wird immer Wein, Sekt geben, weil ist so, wie wir ist nicht nur wie ein anderes Getränk, wie ich habe nicht gegen Apfelsaft oder Bier oder, aber ein Sekt oder ein Wein bedeutet wirklich eine Freundschaft, ein Abendessen, ein Glas auf ein Terrasse mit Freunden. Es gibt so viel sozial herum, Partnerships, Freundschaft, ja, wirklich herum ein Glas Wein oder eine Flasche, das, ja, es wird weitergehen. Wenn ich spreche von Schlumberger, unser Haus hat jetzt, ja, war gegründet im 1842, dann ist ein bisschen mehr als 183 Jahre alt. Ich wünsche, dass wir noch so lange dauern in Zukunft und dass ich ein Teil von die Geschichte bin und werde. Für mich ist wirklich diese Geschichte, die Heritage von unserer Gründer Robert Alvin Schlumberger weiterzubringen. Ich hoffe schon mit Sekt, mit Wein mit die Sektbranche. Mit welcher Rebsorte? Alles ist offen, weil unsere Gründer zum Beispiel war wirklich ein sehr innovativ, auch damals für diese Zeit. Ich sage oft, wir sind ein traditionelles Haus, aber Robert Alvin Schlumberger war die Erste, die in Österreich Cabernet Sauvignon und Merlot gepflanzt hat damals. Das war ganz innovativ für Österreich und für Weinbranche damals. Und von meiner Seite, ich sage immer, ich bin sehr ein traditionell, aber traditionell bedeutet nicht ohne Innovation, ohne Änderungen. Evolution, nicht Revolution, aber in Evolution soll man ja, sich adaptieren.
Und siehst du einen Weg, wo die Evolution jetzt hingeht für in 30 Jahren? Also werden sich die Rebsorten verändern? Wird sich der Stil verändern? Wird sich neben dem eigentlichen Konsum, werden sich andere Dinge verändern? Oder kann man das gar nicht absehen?
Schwer zu sagen. Die Rebsorte, in Branche gibt es schon ja die, wir denken schon neue Rebsorte zu pflanzen. Ich werde sagen, es gibt noch genug Weg, um die heutige Rebsorten zu arbeiten. Ich meine dann Chardonnay, Pinot Noir, Weißburgunder, Saint-Laurent. Man soll auch sich ein bisschen adaptieren in Weingarten und anstatt zum Beispiel die Lese in Oktober zu machen, dann macht man die Lese früher. Das ist schon der erste Weg, um sich zu adaptieren. Dann anstatt im warme Riede zu pflanzen, kann man auch denken, okay, vielleicht soll ich mehr ein bisschen nördlich sein, anstatt wirklich direkt denken, die alte Rebsorte sind nicht gut genug mehr. Wir pflanzen einen Weingarten ja nicht für ein, zwei Jahre wie Mais oder andere Kultur oder ein anderer Acker. Wenn wir pflanzen, soll man schon in Zukunft denken. Und ich pflanze jetzt momentan noch weiter Chardonnay und Weißburgunder.
Wenn du den Rosé jetzt nimmst und du bekommst ihn präsentiert, du öffnest dir selbst eine Flasche, worauf achtest du zuerst? Ist es zuerst die Nase, wie die dich anspricht? Also, dass man diese Blüten, die Fruchtaromen nimmt, dass man diesen leichten Druck nimmt? Oder ist es der Geschmack? Was findest du daran gut? Was würdest du vielleicht verändern?
Die Farbe ist immer ein erster Eindruck auf das Produkt.
Allgemein oder nur beim Rosé?
Allgemein, ja.
Allgemein, jawohl.
Ja, für wirklich allgemein. Es gibt schon eine Idee, aber ich sage nicht, ich bin ganz offen. Aber wenn ich ein Rosé zum Beispiel, wenn jetzt die Rosé im Glas ist, ich suche nicht unbedingt eine sehr leichte Farbe, weil ich finde, ist wirklich ein Teil auch von die Charakteristik von unserer Rosé. Im Schale sind auch viele Aromen Präkursor. Dann ich suche ein bisschen diese Farbe von Trauben und dann ist ein bisschen mehr technisch, aber während die zweite Gärung, wir verloren auch die Farbe während dieser wichtige Prozess für Sekt in Methode traditionell. Dann ich schätze, dass ich während die Tirage immer die richtige Farbe abfühle, um dann eine schöne Sektfarbe zu haben im fertige Flasche. Und ja, die Logik will, dass wenn ich ein Glas einschenke, ich rieche erst die Nase, ohne die Glas zu schütteln, immer erst ganz direkt die Nase im Glas. Ich verkoste und für mich ist wirklich, wie die Abgang ist, wie die Ende von der Verkostung ist. Weil ganz logisch ist, wenn die Abgang gut schmeckt, salzig ist, lang, dann kommt man mit dem zweiten Glas. Und dann, ich sage, dieser Wein, dieser Sekt fällt mir. Und dann nehme ich Zeit, um weiter zu riechen und verkosten. Aber wenn die Abgang mir nicht fällt und ich arbeite wirklich, vielleicht ist ein Defekt oder ein Einfluss von als Önologin und Kellermeisterin, aber wenn ich mein Blend oder wenn ich die Assemblage mache, ich verkoste immer so, wie ist die Abgang? Ist zu kurz, ist zu lang, ist zu säurig, zu bitter? Und ich arbeite viel diese Teil von der Verkostung Und dann, wenn die Ende oder die Abgang gut ist, dann nehme ich mehr Zeit wieder auf die Nase und Verkostung oder Geschmack hier.
Vielen Dank, liebe Oro, für dieses wunderbare Gespräch und somit den Auftakt in dieses neue Podcast-Format Sommelier on Tour. Wenn es dich neugierig gemacht hat, schau auf die Webseiten. Unter schlumberger.de findest du bis 30.09. extrem attraktive Angebote. Und wenn du kein Gastronom, kein Sommelier, kein Einkäufer bist, sondern einfach privat und von Herzen Sekt und Wein genießt, haben wir für dich bis zum 30.09. auf dem Privatkundenportal bremer-weinkollekt.de ganz interessante Pakete um und mit Schlumberger zusammengestellt. So, kleines Häkchen dran, Geschenke sind verteilt, erste Folge Featurette ist im Kasten und der Unterschied nochmal: In der ersten Woche, wenn wir das Weingut vorstellen, gibt es so die Daten und die Fakten des Weingutes und drei Fragen, die wir in einem Gespräch, meinem Gesprächspartner oder in dem Fall meiner Gesprächspartnerin, Oro Jury, die Kellermeisterin von Schlumberger, stellen. Und in der nächsten Woche gibt es fünf Fragen. Das Ganze wird ein wenig ausführlicher, die Einführung wird ein wenig kürzer. Und durch die immer gleich, aber manchmal anders formulierten Fragen hast du aber die Möglichkeit, die Philosophie der Weingüter in ihrer unterschiedlichen Betrachtung der Weinwelt und ihrer Herangehensweise an Wein zu greifen, zu verstehen und somit den Weinen, dem Weingütern ein Stückchen näher zu sein. Ich hoffe, du magst es. Vielen Dank für diese erste Folge und gerne bis nächsten Dienstag mit Oro Jury und der Sektkellerei Schlumberger.